Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit den alttestamentlichen Psalmen. Dieses Mal sind die Psalmen 61 bis 66 an der Reihe. Das tragende Thema in dieser Sendung ist das flehentliche, ja, das notvolle Gebet und gleichzeitig das bedingungslose Vertrauen des Beters auf Gott. Insofern wir als Christen uns in dieser Not wiederfinden, sind solche Psalmen auch für uns ganz persönlich ein starker Trost. Und außerdem sind sie eine Hilfe und Ermutigung, Gott zu vertrauen. Psalm 61 ist ein Gebet Davids, das aus tiefstem Herzen hervorbricht. Es steht in deutlichem Gegensatz zu gewissen gleichförmig aufgesagten Gebeten, die manchen gläubigen Menschen über die Lippen kommen. Ich fürchte, dass unter Christen gelegentlich eine gewisse Bedienmentalität im Gebets- und Glaubensleben entsteht. Vielleicht aufgrund des uns umgebenden Wohlstands. Stichwort Bedienmentalität. Das erinnert mich an die gute alte Zeit, als man seine Lebensmitteleinkäufe noch nicht in einem Supermarkt erledigt hat, sondern man ging in einen Krämerladen, gab dem Bedienpersonal die Einkaufsliste, alles wurde zusammengesucht und innerhalb von Minuten bekam der Kunde die gewünschte Ware direkt vor seiner Nase auf dem Ladentisch serviert. Kein Suchen und kein Berechnen der Kosten, kein Warten und kein Ausharren wie heute in der Schlange an der Supermarktkasse. Bei David kann ich eine solche Bedienmentalität nicht entdecken. Also, dass er betet und dann die Erwartung hat, Gott würde sofort alles dafür tun, um ihn zufriedenzustellen. Davids Herzensgebet klingt vielmehr so: Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Aus Psalm 61 waren das die Verse 2 und 3. David betet, vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Beten Sie manchmal auch so wie David, weil Sie den Eindruck haben, dass Gott weit entfernt von Ihnen ist, hoch oben im Himmel, in fast unerreichbarer Ferne? David möchte Gott nahe kommen. In Psalm 145, einem Loblied Davids, steht in Vers 18 die Verheißung: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Ja, David ruft seinen Herrn ernstlich an. Er bittet, auf einen hohen Felsen geführt zu werden, um Gott sozusagen ein Stück näher zu kommen. Das ist für uns als Christen Jesus. Er ist mein Fels, weit größer und stärker als ich es bin. Der Apostel Paulus wendet dieses Bild zur Veranschaulichung im 1. Korintherbrief Kapitel 10 an. Dort heißt es in Vers 4: Unsere Väter haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Für David ist Gott aber auch wie ein starker Turm. Zurück zu Psalm 61. Da lesen wir im nächsten Vers, also in Vers 4, »Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden.« Der hebräische Begriff für Zuversicht bedeutet auch Schutz oder Obdach. Demnach ist Gott sowohl für David als auch für Sie und mich unser ultimativer Schutz, der uns vor übermächtigen Angriffen schützt. Daher kann sich David auch ganz der Obhut des Herrn anvertrauen und er betet, Vers 5, »Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen.« Sela. Auch als König, als verantwortliches Oberhaupt des Volkes Israel, betet David persönlich und ernstlich. Ich lese nun die Verse 6 bis 9 und damit bis zum Ende von Psalm 61. Denn du, Gott, hörst mein Gelübde und gibst mir Teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten. Du wollest dem König langes Leben geben, dass seine Jahre wären für und für, dass er immer throne vor Gott. Lass Güte und Treue ihn behüten. so will ich deinem Namen Lob singen ewiglich, dass ich meine Gelübde erfülle täglich. In Davids Gebet ist von Gelübden die Rede. Was ist damit gemeint? Nun, es geht um Davids Gelübde, die er täglich erfüllen soll und möchte. Denn als König Israels ist er höchster Würdenträger, aber auch verantwortlicher für das Volk. Er hat verschiedene Pflichten zu erfüllen, die wie ein Gelübde auf ihm lasten. Und für sein Tun muss er sich letztlich auch vor Gott verantworten. Das ist David sehr wohl bewusst. Er hat die Entscheidung getroffen, seine Pflichten vor Gottes Angesicht auszuüben. Das heißt, in Ehrfurcht vor Gott. Außerdem schöpft er aus dem Erbarmen Gottes. Er weiß, dass er von Gottes Güte und Treue abhängig ist. Genau das zeichnet uns auch als Christen aus. Gott hat uns Jesus als Sündopfer und damit Vergebung und Versöhnung angeboten. Nur auf diese Weise können wir Gott nahe kommen, aufgrund seiner Gnade und seines Erbarmens. Auch der folgende Psalm 62 wurde von David geschrieben und er ruft gleich zu Beginn auf, vor Gott stille zu werden und zur Ruhe zu kommen. In den Versen 2 und 3 heißt es, »Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.« Genau genommen handelt es sich nicht um einen Aufruf, vor Gott stille zu werden, sondern um eine Feststellung. So sieht Davids Zuversicht aus. Sein Innerstes ist tatsächlich zur Ruhe gekommen, vor und durch Gott. Wie ist das möglich? David stellt fest, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Dreifach drückt er aus, was Gott für ihn ist. In den folgenden Versen 6 bis 8 sagt er noch einmal, »Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist bei Gott.« Hier betont David durch Ergänzung, aber wieder dreifach, Gott ist auch seine Hoffnung, sein Heil und seine Ehre. Psalm 62 ist ein sehr schöner, ein sehr schlichter Psalm, durchaus passend, wie ich finde, denn Davids Glaube ist ebenso schlicht. Schlicht wie der Glaube eines Kindes, das bedingungslos seinen Eltern vertraut. Diesen Glauben braucht David auch. Die folgenden Verse, die fast schon wie eingequetscht wirken zwischen den starken Aussagen über den starken, allmächtigen Gott, sie illustrieren die drückende Not, in der David sich befindet. Es sind die Verse 4 und 5. Dort steht, »Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah.« In diesem vom Geist Gottes inspirierten Text lassen sich keine direkten Hinweise finden über einen konkreten Anlass in Davids Leben. Und dennoch können wir uns nach den geschichtlichen Berichten im Wort Gottes vorstellen, wie es David ergangen ist. So wird etwa im zweiten Buch Samuel, Kapitel 15, ein dramatischer Moment in Davids Leben beschrieben. Dort heißt es in Vers 30, David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Auch alle vom Volk, die bei ihm waren, hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Was war geschehen? Nun, Davids geliebter Sohn Absalom wollte seinen Vater vom Thron stürzen. David war aus Jerusalem geflohen. Von einer guten Vater-Sohn-Beziehung konnte keine Rede mehr sein. Und das brach David beinahe das Herz. Die Gefolgsleute Davids liefen zum Teil über zu Absalom. In dieser Zeit kristallisierte sich klar heraus, wer aus Davids Reihen ihm treu ergeben war und wer nicht. Sein Gefährte Ahitophel, ein wichtiger Mann, ein brillanter Staatsmann, begabt und erfahren, er begab sich in Absaloms Dienste. Auch das war eine große Enttäuschung für David. Dann kam Ziba, Mephibosheths Knecht, und wollte Mephibosheth bei David verleumden. Dabei hielt Mephibosheth, ein Sohn von Davids bestem Freund Jonathan, David doch die Treue. Dann zog Absalom triumphierend in Jerusalem ein, und die gleiche Volksmenge, die damals David zugejubelt hatte, begrüßte nun überschwänglich Absalom. Die Wankelmütigkeit der Israeliten kennen wir übrigens auch aus einem anderen Zusammenhang. Jahrhunderte später riefen ihre Nachfahren: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Sie riefen es dem Herrn Jesus Christus zu. Und nur wenig später gab es Leute, die schrien: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Für David ist diese Stunde, von der vorhin die Rede war, eine schwere Glaubensprüfung gewesen, die er allerdings bestanden hat. Entscheidend ist, er befiehlt seinen Weg Gott an und versucht nicht, es auf eigene Faust besser und nach seinem Sinne zu machen. So kann David die Stürme, den Druck und den Schock überwinden. In dem vorliegenden Psalm 62 begegnen wir keinerlei Bitterkeit und keiner bodenlosen Verzweiflung. Vielmehr ist David in der Lage, ein Lied über Gott, seinen Retter, zu singen. Wie konnte David nach tiefer, leidvoller Erfahrung ein solches Halleluja komponieren? Nun, wie gesagt, er musste den Glaubenstest erst einmal bestehen. Auf der Flucht stand zum Beispiel der Benjaminiter Schimi am Wegesrand. Er beschimpfte König David und bewarf ihn mit Steinen. Davids Männer waren erbost, einer wollte Schimi sogar den Kopf abschlagen. Aber David sagte nein. Vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise wie in unserem Psalm in Vers 3, nämlich indem er sagte: Gott ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen muss. Vermutlich warteten seine Männer nur darauf, sich mutig für ihren König zur Wehr zu setzen und mal richtig auf die Pauke zu hauen. David aber war sich sicher, er musste den Weg durch das Dunkel, der vor ihm lag, gehen, mit festem Vertrauen auf Gott. Sein kläglicher Abzug aus Jerusalem war menschlich betrachtet eine Niederlage. Aber den Glaubenstest, den bestand David, und es war ein Sieg auf ganzer Linie. In einer weiteren Szene wird dies deutlich. Der Hohepriester Zadok kommt hinaus zu David. Er ist treu und bringt David die Bundeslade. Denn ihre Präsenz ist für das Volk Israel ein Symbol für Gottes Gegenwart in ihrer Mitte. David reagiert folgendermaßen, nachzulesen im zweiten Buch Samuel, Kapitel 15, Abvers 25. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht Gott aber: Ich habe kein Wohlgefallen an dir. Siehe, hier bin ich. Er mach's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Soweit dieser Bericht aus dem zweiten Samuelbuch. Es ist wirklich bemerkenswert, was hier passiert. Da ist ein hoher Würdenträger, einer, der vollständig Gott vertraut. Das heißt, David denkt nicht: Ich habe ein Recht auf die Bundeslade, weil er weiß, in diesen Dingen hat Gott die Oberhoheit. Es geht als allererstes um Gottes Ehre. Daher vertraut David auf ihn, dass er es wohl machen wird. David widersteht der Versuchung, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und voreilig zuzugreifen. Er glaubt, dass Gott einen Willen und einen Plan hat. Und er glaubt auch, dass allein Gott das Recht auf Rache und Vergeltung gehört und dass er zu seiner Zeit richten wird. Mit anderen Worten, David glaubt, dass Gott Angriffe und Beleidigungen jeder Art zulässt und dass er, David, sie deshalb in gewisser Weise zu ertragen hat. Liebe Hörer, sind wir uns dessen bewusst, dass Gott manche Feindseligkeiten in unserem Leben zulässt, um uns zu besseren Christen zu machen, was unseren Glauben betrifft? Schwierigkeiten auf unserem Weg sollten uns deshalb nicht verwundern. Sie können dazu dienen, unseren Glauben zu trainieren, so dass wir Überwinder in Christus sind. Kehren wir nun wieder zu Psalm 62 zurück. David sagt in Vers 6: Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn ihr ist meine Hoffnung. Und in Vers 9 fügt David hinzu: Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Selah. Im Grunde ist das eine biblische Definition für das Gebet. Es gibt einen Raum und einen Ort, um Gott nahe zu kommen und von ihm geschützt zu sein, wenn ringsum Bedrängnis ist. Oder wie David es ausdrücken würde, meine Seele soll stille vor Gott sein, mein Herz schütte ich vor ihm aus. Er ist mein Fels, der nicht wankt. Das heißt es, zu beten. Eine wichtige Lektion, die David lernen musste, ist, dass Menschen nicht immer verlässlich sind. Von seinem Berater Ahitophel zum Beispiel wurde David bitter enttäuscht. Ich kenne so etwas vor allem aus dem Leben von Christen, die noch nicht sehr lange an Jesus glauben. Manch einer von ihnen schaut zu einem Menschen auf, den er als Vorbild im Glauben ansieht. Doch wenn dann etwas schiefläuft, wenn dieses vermeintliche Vorbild etwas tut, was sich nicht gehört, dann kann es passieren, dass der andere furchtbar enttäuscht ist und womöglich im Glauben Schiffbruch erleidet. Also, auf andere Menschen ist nicht immer Verlass, denn jeder Mensch kann straucheln. Auch auf Materielles und auf Wohlstand sollten wir nicht vertrauen, sondern all unser Vertrauen auf Gott setzen. Hören Sie jetzt noch die beiden Abschlussverse von Psalm 62. David schreibt, eines hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig, und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er's verdient hat. Wer den Vorrang Gottes vor allem anderen und seine Allmacht anerkennt und auf Gott vertraut, dessen Glaube hat gesiegt. Gott füllt all unseren Mangel und unsere Sehnsucht aus. Den folgenden Psalm 63 hat David komponiert, um seiner tiefen Sehnsucht nach Gott Ausdruck zu verleihen. Ich lese den Psalm vollständig vor. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König, er freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Soweit also Psalm 63. Für mich ist er ein ganz besonderer Psalm, sozusagen Balsam für die Seele. Ich versetze mich in Davids Lage, wie er sich in der Wüste Juda befindet und Durst hat. Alles um ihn her ist ausgetrocknet. Aber auch seine Seele erlebt eine echte Dürre. Wer von uns, liebe Hörer, kann sich nicht darin wiederfinden? Und in dieser Situation geschieht das Wunder. Gott füllt Davids Herz mit reichlich Freude und Wonne. David frohlockt und lobt Gott mit fröhlichem Munde. Gott stillt die Sehnsucht in Davids Seele. David hat übrigens eine gute Entscheidung getroffen, indem er, wie er schreibt, nach Gott Ausschau hält. Er denkt an ihn am Abend, sinnt über ihn nach, wenn er erwacht, und David hängt seine Seele an ihn. Hier wendet David das an, was er gelernt hat. Er vertraut nicht auf Menschen, denn einige trachten ihm nach dem Leben und wollen ihn zerstören. Auch Christen sollten, Vers 9, bildlich gesprochen, ihre Seele an Gott hängen. Und trotzdem gibt es Furcht und Angst in unserem Herzen, die genau das Richtige wahrnimmt und bewirkt. Sie erkennt, dass wir in Gefahr sind und treibt uns direkt in das Gebet, also in Gottes Arme. Der folgende Psalm 64 schildert diese Erfahrung. Ich lese ihn komplett vor. Ein Psalm Davids vorzusingen. Höre Gott, meine Stimme in meiner Klage, behüte mein Leben vor dem schrecklichen Feinde. verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem Toben der Übeltäter, die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert. Mit ihren giftigen Worten zielen sie wie mit Pfeilen, dass sie heimlich schießen auf den Frommen. Plötzlich schießen sie auf ihn, ohne alle Scheu. Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge und reden davon, wie sie Stricke legen wollen, und sprechen, wer kann sie sehen. Sie haben Böses im Sinn und halten's geheim, sind verschlagen und haben Ränke im Herzen. Da trifft sie Gott mit dem Pfeil, plötzlich sind sie zu Boden geschlagen, ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, dass ihrer spotten wird, wer sie siehet. Und alle Menschen werden sich fürchten und sagen, das hat Gott getan, und erkennen, dass es sein Werk ist. Die Gerechten werden sich des Herrn freuen und auf ihn trauen, und alle frommen Herzen werden sich seiner rühmen. Wieder einmal hat David seelischen Stress, Angst. Er bemerkt Angriffe und Feindseligkeiten. Er erkennt die Taktik. Die Übeltäter sind falsch und scheinheilig. David weiß, was ihr Ziel ist. Sie wollen ihn vernichten. Das treibt ihn dazu, Gott laut anzurufen, um Hilfe. Er verbirgt sich gewissermaßen bei Gott. Im Gebet hat David Schutz gefunden. Immer und immer wieder flüchtete er sich an den Ort des Gebets unter Gottes schützende Flügel. Und Gott errettete ihn aus der Not und aus seiner Angst. Er griff ein und behütete David, änderte die Situation, so dass sich David des Herrn freuen konnte. Das erinnert mich an eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Als einige Leute sich von Jesus abwandten, um ihre eigenen Wege zu gehen, da fragte er seine 12 Jünger, ob sie auch weggehen wollten. Doch Simon Petrus antwortete ihm, »Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes.« Folglich gibt es für Christen wirklich allen Grund, voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Denn er hat uns durch Christus von der wohlverdienten Strafe bewahrt. Im direkt anknüpfenden Psalm 65 erinnert uns David genau daran, an unsere schwer lastende Sünde und an die Gnade Gottes. Aus Psalm 65 lese ich zunächst die Verse 1 bis 5. Ein Psalm die Davids vorzusingen. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und man hält dir Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Soweit die Verse 1 bis 5. Und wie der Segen Gottes für David ganz konkret aussehen könnte, das umschreibt er in den restlichen Versen von Psalm 65. Ich lese weiter ab Vers 6. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer, der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, das sich entsetzten, die an den Enden wohnen, von deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine Fußtapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe, und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Soweit also Psalm 65. Wenn wir uns heute das Volk und das Land Israel anschauen, erkennen wir, dass Gott das Land tatsächlich reich beschenkt hat. Was heute da zu sehen ist, das gab es vor 100 Jahren noch nicht. Die neu gewonnene Freude der nach Israel heimgekehrten Juden im Osten wie im Westen. Bewässerung, fruchtbar gewordene Böden, eine reiche Ernte. Vieles in Psalm 65, wenn wir ihn auch prophetisch verstehen, ist schon erfüllt. Aber natürlich stoßen wir im heutigen Israel auch auf Angst und Gewalt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21, ist von einer Zeit die Rede, wenn Jesus wiederkommt, in der, Zitat, alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Alles wird dann erfüllt werden. Auch das Toben der Völker wird er stillen. Die Hügel werden erfüllt sein mit Jubel und die ganze Erde wird voll seines Lobes sein, um mit den Psalmen zu sprechen. In den Psalmen 61 bis 65 war viel von Gottes Schutz die Rede, von Vergebung, Güte und andeutungsweise auch von der vollständigen Erfüllung der Verheißungen in der Zukunft. Der nun vor uns liegende Psalm 66 erinnert wiederum an Gottes wunderbare Führung, die auch in der Vergangenheit viel bewirkt hat. Ich lese Psalm 66 vollständig vor. Ein Psalmlied vorzusingen. Jauchzet Gott alle Lande, lob singet zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und lob singe dir, lob singe deinem Namen. Sela. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Sela. Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Sela. Kommt her, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Soweit Psalm 66, ein mit Dank erfüllter Rückblick in die Vergangenheit, der dazu beiträgt, auch die Gegenwart und Zukunft im Vertrauen auf Gott mutig anzupacken. Gottes Güte währet ewiglich. Liebe Hörer, in dieser Sendung sind wir wahrlich mit einem prallen Psalmpaket beschenkt worden. In der nächsten Sendung beschränken wir uns auf lediglich zwei Psalmen, nämlich die Psalmen 67 und 68. Ich hoffe sehr, dass ich Sie dazu wieder begrüßen darf. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.